So ein Quatsch. Bekanntlich war alles, was der Schädel von sich gab, verlogen. Er hatte schon oft versucht, Zwietracht zwischen uns zu sehen. Ich kam mit Holly prima klar. Sogar hervorragend. Sie hatte eine gute Figur. Na und? Sie hatte glänzendes Haar. Na und? Sie machte den Eindruck, als hätte sie noch nie im Leben einen Donut zu viel gefuttert. Na und? Das machte mir alles nichts aus. Es war mir schnurzegal. Schließlich war sie auch nicht perfekt. Im Gegenteil. Wenn ich nur lange genug darüber nachdachte, würde mir bestimmt etwas einfallen. Zum Beispiel, dass ihre Oberschenkel eine Spur zu dick waren. Aber wozu sollte ich darüber nachdenken? Das war doch alles Nebensache. Ich war Agentin. Ich hatte Wichtigeres zu tun. Kurz darauf verließ ich das Büro. Ich hatte sowieso keinen richtigen Hunger. Ich ging in den Fechtraum hinüber, um an Esmeralda ein paar Aktionen zu üben und ein bisschen Dampf abzulassen. Aber ich war erst ein paar Minuten dort zugange, als unsere neue Hilfskraft den Kopf hereinsteckte. Hallo Lucy. Hi Holly. Ich fuhr fort, um die Strohpuppe herumzutänzeln, mit dem Degen Scheinausfälle zu führen und mit meinen Turnschuhen Kreidestaubwölkchen aufzuwirbeln. Mein Sweatshirt war schon feucht. Ich hatte mir vorgenommen, 10 Minuten ohne Pause zu schaffen. Das war in jedem Fall eine gute Übung. Du schwitzt ja ganz schön doll, bemerkte Holly Monroe. Sie trug ihren üblichen Trägerrock mit dem weißen Oberteil drunter und war noch genauso knitter- und schweißfrei wie vor ein paar Stunden, als sie zur Arbeit erschienen war. Ich habe ihm ein bisschen rumtelefoniert und mit meinen alten Bekannten bei Rodwell geplaudert. Sie haben mir den Kontakt zu einer vielversprechenden neuen Klientin vermittelt. Die Dame kommt zur Abwechslung mal nicht aus Whitechapel. Ich blieb stehen und strich mir das verschwitzte Haar aus dem Gesicht. Ja und? Lass dich von mir nicht stören. Sie kommt morgen Vormittag vorbei. Ein sehr dringender Fall. Hat sie gesagt, worum es geht? Um Leben und Tod, wie es aussieht. In ihrem Haus treibt irgendetwas Grässliches ein Unwesen. Aber sie ist morgen Punkt 10 Uhr da. Alles klar. Ich hielt an ihrer Kette pendelnde Strohpuppe an und begann wieder um sie herumzutänzeln, wobei ich auf den Zehenspitzen balancierte. Bist du dann auch da? Ich stieß ein paar Mal zu beiden Seiten von Esmeraldas durchlöchelter alter Haube in die Luft. Wo soll ich denn sonst sein? Ich wohne hier. Klar, ich dachte bloß, 10 ist für dich vielleicht ein bisschen zu früh. Wie kommst du denn darauf? Um 10 bin ich immer schon wach. Ich weiß, aber nicht immer schon angezogen. Die Dame wäre womöglich befremdet, wenn du ihr in deinem schlabrigen grauen Schlafanzug gegenübersitzt. Sie lachte vergnügt. Da mach dir mal keine Sorgen, Holly, entgegnete ich. Das ist kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ich zielte auf Esmeralda und durchbohrte treffsicher ihren Hals. Die Wucht des Stoßes ließ die Puppe weit nach hinten schwingen und riss mir den Degen aus der Hand. Ich stand mit herabhängenden Armen da und sah zu, wie sie auspendelte. Bin ich froh, dass ich kein Geist bin, sagte Holly Monroe. Ein perlendes Lachen, eine Wolke Parfümduft und weg war sie. Kapitel 9. Punkt 10 Uhr am nächsten Vormittag erschien die Klientin. Es handelte sich um eine Miss Fiona Wintergarden, eine hochgewachsene, gärtenschlanke, leicht verblühte Dame um die, so schätzte ich, 50. Ihre schon leicht regenwolkengrau werdenden Haare trug sie in einem praktischen Kurzhaarschnitt. Gekleidet war sie in ein beigefarbenes Ensemble aus Pullover und passender Strickjacke sowie einen langen schwarzen Rock. Auf ihrem scharf geschnittenen Nasenrücken thronte eine kleine, goldfarbene Brille. Sie nahm mit zusammengedrückten Knien auf der vordersten Kante des Sofas Platz und faltete die mageren Hände im Schoß. Dabei saß sie so aufrecht, als hätte sie einen Stock verschluckt. Ihre zurückgenommenen, knochigen Schultern zeichneten sich unter der Strickjacke ab wie die Stummel von Drachenflügeln. Hätte sie eine Brust besessen, hätte sie diese sicherlich herausgedrückt, da sie aber keine besaß, wirkte ihre Haltung aufdringlich züchtig. Die Mitarbeiter von Lockwood und Co. hatten sich um sie herum gruppiert. Lockwood lehnte sich in seinem angestammten Sessel zurück, George saß auf dem Sessel, der dem Couchtisch am nächsten stand, und ich gegenüber. Unser neuestes Mitglied, Miss Holly Monroe, hatte ein Stück weiter hinten Platz genommen. Sie hatte sittsam die Beine übereinander geschlagen, Stift und Notizbuch lagen griffbereit auf ihrem Knie. Sie würde das Gespräch protokollieren. Vor 1,5 Jahren, als ich der Agentur beigetreten war, war das meine Aufgabe gewesen. Ich wäre aber niemals auf die Idee gekommen, mich so dicht hinter Lockwood zu setzen, dass ich mich vorbeugen und ihm etwas ins Ohr rauen konnte, und es wäre mir auch nicht eingefallen dadurch, dass ich am nächsten am Chef dran war, unausgesprochen als die zweitwichtigste Person im Raum zu erscheinen. Auf dem Tisch standen der obligatorische Tee sowie ein Teller mit dicken Scheiben Karottenkuchen. In diesem Punkt hatte sich George vermutlich verschätzt. Die neuen Anstandsregeln unserer Agentur schrieben vor, dass wir erst essen durften, wenn der Klient auch zugriff, und Miss Wintergarden sah nicht wie der Karottenkuchentyp aus. Tatsächlich übersah sie den Teller geflissentlich, als er ihr hingehalten wurde, und trank nur einen einzigen winzigen Schluck, ehe sie die Teetasse wieder wegstellte. Das Feuer im Kamin flackerte funkensprühend und warf scharf umrissene rötliche Schatten auf das Profil unserer Klientin.
»Ich bin froh, dass Sie so kurzfristig einen Termin frei hatten, Mr. Lockwood«, sagte sie. »Ich bin mit meinem Latein am Ende und weiß nicht mehr, was ich machen soll.«
Lockwood lächelte sie aufmunternd an. »Indem Sie uns beauftragen, Gnädigste, ist Ihr Problem schon halb gelöst. Vielen Dank, dass Sie sich für Lockwood und Co. entschieden haben. Uns ist bewusst, dass die Konkurrenz groß ist.«
»Das stimmt. Ich habe es ja erst bei mehreren anderen Agenturen probiert, aber die nehmen momentan keine neuen Klienten mehr an«, erwiderte Miss Wintergarden. »Anscheinend herrscht in Chelsea ein heilloses Durcheinander, den sich sämtliche größeren Agenturen lieber widmen wollen. Darum war ich gezwungen, meine Ansprüche etwas herunterzuschrauben. Aber ich habe gehört, dass sie als recht fähig gelten. Und auch als preiswert.«
Sie blickte Lockwood über den Rand ihrer Brille an. Sein Lächeln bekam etwas leicht Angestrengtes.
Wir werden uns selbstverständlich bemühen, Sie zufriedenzustellen. Darf ich fragen, worin Ihr Problem besteht?
Ich werde von einem übernatürlichen Phänomen drangsaliert.«
»Verstehe. Welche Art ist dieses Phänomen denn?«
Die Dame senkte die Stimme und der kleine lappenlose Haut unter ihrem Kinn bebte, als sie antwortete,
»Es sind Fußspuren, blutige Fußspuren.«
»Das klingt ja spannend.«
Lockwood beugte sich in seinem Sessel vor.
»Und die Spuren erscheinen in Ihrem Haus?«
»Leider.«
»Haben Sie sie selbst gesehen?«
»Natürlich nicht.«
Sie klang fast beleidigt.
»Sie wurden mir zuerst von den jüngsten Mitgliedern meines Personals gemeldet, dem Küchenjungen, dem Schuhputzer und so weiter. Keinem der Erwachsenen ist etwas aufgefallen, trotzdem ist der ganze Haushalt inzwischen von einer lachhaften Panik ergriffen. Es ist zu Szenen gekommen, Mr. Lockwood, zu Szenen und Kündigungen. Ich war sehr verärgert. Ich meine, es sind schließlich Dienstboten und Kinder. Ich bezahle sie nicht dafür, dass sie hysterische Anfälle bekommen.«
Sie sah trotzig in die Runde, als wollte sie sagen, »Wagt es etwa jemand, mir zu widersprechen?« Als unser beider Blicke sich begegneten, gewann ich spontan den Eindruck, es mit einer humorlosen, ziemlich beschränkten Frau zu tun zu haben, aus deren Sicht nur äußerste Korrektheit und Arroganz die Schrecken der Welt in Schach hielten. Sie dagegen fand mich bestimmt ganz großartig. Lockwood hatte die freundliche, besänftigende Miene aufgesetzt, die er oft bei den Hausfrauen aus Whitechapel wählte.
»Ich verstehe vollkommen«, sagte er. »Am besten erzählen Sie uns alles von Anfang an.«
Er hob die Hand, als wollte er ihr beruhigend das Knie tätscheln, überlegte sich dann aber doch anders.
»Also gut«, erwiderte Miss Wintergarden. »Ich wohne am Hanover Square in der Londoner Innenstadt in der Nummer 54. Mein Vater, Sir Rhodes Wintergarden, hat das Anwesen vor 60 Jahren erworben. Er war Bankier, Sie haben sicher schon von ihm gehört. Als seine einzige Tochter habe ich das Haus nach seinem Tod geerbt und seither immer dort gelebt. In all den 27 Jahren, Mr. Lockwood, hatte ich kein einziges Mal Ärger mit Geistern. Für so etwas habe ich gar keine Zeit. Ich arbeite für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und richte Veranstaltungen aus, zu denen viele bedeutende Persönlichkeiten erscheinen. Der Vorstandschef des Sunrise-Konzerns ist ein enger Freund von mir. Ich kann nicht zulassen, dass mein Haus in zweifelhaftem Licht erscheint. Deshalb bin ich heute zu Ihnen gekommen.«
Keiner von uns äußerte sich dazu, aber dass unsere Aufmerksamkeit geweckt war, konnte man deutlich spüren. Hanover Square war eine teure Adresse. Wenn Miss Wintergarden tatsächlich so wohlhabend und einflussreich war, konnte der erfolgreiche Abschluss dieses Falles unserer Agentur vielleicht die Reklame verschaffen, die wir brauchten. Vor allem Lockwoods Interesse schien neu erwacht.
»Können Sie uns Ihr Haus bitte beschreiben?« fragte er.
»Es ist ein klassizistisches Stadthaus an einer Ecke des Platzes. Es hat 4 Stockwerke und ein Souterrain, in dem die Küche und die Kellerräume liegen. Im Erdgeschoss befinden sich die Empfangsräume, im ersten Stock meine Privatgemächer, Bibliothek, Musikzimmer und so weiter. Im zweiten Stock sind die Schlafzimmer und unter dem Dach haben die Dienstboten, soweit sie die Güte besessen haben, bei mir zu bleiben, ihre Kämmerchen. Die Stockwerke sind durch eine geschwungene Treppe verbunden, eine außergewöhnliche Konstruktion aus Ulmen- und Mahagoniholz. Sie wurde von den Architekten Hobbs und Crudwell für den ersten Besitzer des Hauses entworfen.«
Ich rutschte unruhig auf meinem Sessel herum, Lockwoods Lächeln war verblasst und George betrachtete sehnsüchtig den Kuchen. Wir kannten das schon. Wie so viele unserer Klienten hörte sich Miss Wintergarden gern reden. Wir würden wohl noch eine ganze Weile hier sitzen.
»Ja, die Treppe ist wohl die schönste am ganzen Hanover Square«, fuhr sie fort. »Und auch so ein elegantes und breites Treppenhaus findet man weit und breit nicht. Als ich klein war, hatte ich eine Maus als Haustier und eines Tages hat mein Vater ein Taschentuch an ihr befestigt und sie von oben heruntergeworfen. Sie segelte wie ein Fallschirm herab.«
»Verzeihung, Miss Wintergarden.« Holly Monroe hatte von ihrem Notizblock aufgeschaut.
»Wir müssen Sie leider bitten, allmählich auf den Punkt zu kommen. Mr. Lockwood hat sehr viel zu tun, und wir haben für dieses Gespräch nur eine knappe Stunde angesetzt. Uns interessieren nur die wirklich relevanten historischen Ereignisse. Bitte schweifen Sie nicht allzu sehr ab. Sie lächelte, aber es war eine Art Lächeln, das aufblitzt und sofort wieder erlischt, als spielte ein Kind am Lichtschalter herum. Dann beugte sie sich wieder über ihren Block. Eine Pause entstand. Lockwood drehte sich in seinem Sessel um und sah seine Sekretärin verdutzt an. Wir waren alle verdutzt. George bekam sogar den Mund nicht mehr zu. Glücklicherweise hat er noch keinen Kuchen gegessen.
»Ahem, ja«, sagte Lockwood dann. »Am besten machen wir einfach weiter. Diese Fußspuren, Miss Wintergarden, erzählen Sie uns davon.«
Der Blick der Dame hatte nachdenklich auf Holly Monroe geruht. Jetzt entgegnete sie spitz.
»Das hatte ich gerade vor. Und was ich von der Treppe erzählt habe, war sehr wohl relevant, denn dort erscheinen die blutigen Spuren, ja.«
»Aha, beschreiben Sie uns die Spuren bitte genauer.«
»Es sind Abdrücke. Es sind die Abdrücke nackter Füße, die die Treppe emporsteigen. Sie sind blutbespritzt. Sie erscheinen kurz nach Mitternacht, sind ein paar Stunden lang zu sehen und verschwinden, bevor es hell wird.«
»Auf welchem Abschnitt der Treppe sind sie zu sehen?«
»Das Ganze geht im Untergeschoss los und reicht bis in den zweiten Stock hoch.«
Stirnrunzeln setzte sie hinzu.
»Vielleicht auch noch höher.«
»Wie meinen Sie das?«
»Je weiter nach oben die Spuren kommen, desto undeutlicher werden sie offenbar. Unten zeichnet sich noch der Umriss der ganzen Sohle ab, dann werden die Abdrücke nach und nach kleiner, bis man nur noch die Zehen und Fußballen erkennt.«
»Interessant«, sagte ich. »Geht da jemand auf Zehenspitzen?«
»Oder rennt«, ergänzte George. Miss Wintergarden zuckte die Achseln, wobei sich ihre Schulterblätter beinahe durch die Strickjacke bohrten.
»Ich gebe nur das wieder, was meine jüngsten Dienstboten berichten, und ihre Schilderungen sind leider unzusammenhängend. Am besten vergewissern sie sich selbst.«
»Das werden wir«, versicherte Lockwood.
»Tauchen die Fußspuren noch irgendwo anders im Haus auf?«
»Nein.«
»Woraus besteht die Oberfläche der Treppe?«
»Aus Holz.«
»Kein Teppich oder Läufer?«
»Nein.«
Er legte die Fingerkuppen aneinander.
»Fällt Ihnen irgendein Ereignis ein, das die Heimsuchung ausgelöst haben könnte? Hat sich in Ihrem Haus eine Tragödie abgespielt? Oder hat sich dort vielleicht ein Verbrechen aus Leidenschaft ereignet, ein Eifersuchtsmord zum Beispiel?«
Die Dame war entrüstet. Ihre Miene hätte nicht entsetzter sein können, wenn Lockwood aufgesprungen wäre, einen Salto über den Tisch geschlagen und ihr einen Nasenstüber verpasst hätte.
»Selbstverständlich nicht. Meines Wissens war mein Haus niemals Schauplatz irgendwelcher Gewaltausbrüche oder Leidenschaften.«
Jetzt schob sie die knochige Brust herausfordernd vor.
»Das glaube ich gern.« Lockwood unterbrach sich und schaute zu dem heruntergebrannten Kaminfeuer hinüber. »Miss Wintergarden, als Sie gestern angerufen haben, meinten Sie, es ging um Leben und Tod. Diese Fußspuren sind sicherlich beunruhigend, aber ich vermute, dass das noch nicht alles ist. Gibt es etwas, das Sie uns noch nicht erzählt haben?«
Der Gesichtsausdruck der Klientin veränderte sich.
Sie wirkte nicht mehr ganz so überheblich, sondern eher müde und wachsam zugleich.
»Ja, es gab da einen Vorfall. Aber ich versichere Ihnen, dass es nicht meine Schuld war. Die Fußspuren waren nie ein Problem, egal was die Dienstboten alles erzählt haben.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich habe mich absolut korrekt verhalten. Ich konnte nichts dafür.«
»Moment mal, heißt das, die Spuren tauchen schon seit längerer Zeit auf?«
warf ich ein.
»Oh ja, schon seit Jahren.«
Sie warf mir einen misstrauischen Blick zu und ihre Stimme klang, als müsste sie sich verteidigen.
»Glauben Sie ja nicht, dass ich verantwortungslos wäre, junge Dame. Die Fußspuren und die damit einhergehenden Phänomenen waren immer nur schwach und unbedeutend. Außerdem traten sie nur äußerst selten auf und taten nie jemandem etwas zuleide. Abgesehen von ein paar tratschenden Dienstboten fiel niemandem irgendetwas auf. Aber in den letzten Wochen häuften sich die Erscheinungen auf einmal, bis die Spuren schließlich...«
Sie wandte den Blick ab.
»Jede Nacht auftraten. Daraufhin habe ich drei Kinder von der Nachtwache angeheuert, um die Sache zu beobachten.« Wir sahen einander an. Auch die bei der Nachtwache angestellten Kinder besitzen eine gewisse Gabe, sind aber längst nicht so empfänglich für Übersinnliches wie unser einer. Übrigens auch längst nicht so gut ausgerüstet.
»Sind Sie denn nicht auf den Gedanken gekommen, die Bebüb zu verständigen?«
erkundigte sich Holly Monroe.
»Vorher war ja praktisch nichts passiert«, rief Miss Wintergarden aus. »Ich wüsste nicht, warum ich irgendwelche Agenten hätte hinzuziehen sollen.«
Sie zupfte so heftig in ihrem Pullover, als wäre das Kleidungsstück an ihrer Schulter festgeklebt.
»Überall in London werden hochgefährliche Heimsuchungen gemeldet. Da kann man die Behörden nicht mit jedem Irrlicht oder Flimmerer behelligen. Außerdem habe ich einen Ruf zu verlieren. Ich hatte wirklich keine Lust, dass Scharen schmutziger Bebübstiefel durch mein Haus trampeln.«
Lockwood hielt ihren Blick fest.
»Also, was ist passiert?«
Sie ballte die schmale weiße Faust und klopfte sich damit gereizt in den Schoß. Man sah, dass sie sich noch aufregte, doch sie bekam sich wieder zuvor in den Griff.
»Wozu habe ich diese Kinder eigentlich geholt, frage ich Sie. Es war Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Ich habe Ihnen den einfachen Auftrag erteilt, die Treppe zu beobachten und sich über die Art der Erscheinung klar zu werden. Ich schlafe in diesem Haus. Die meisten Dienstboten haben mich zwar verlassen, aber ein paar wohnen weiterhin unter meinem Dach.
Es ging vor allem darum, für unsere Sicherheit zu sorgen.